zum Beginn des Jahres gehört, ist die Jahreslosung. Nicht so ganz aus Zufall. Ich meine, das hat ja manchmal schon fast so was Magisches an sich. Man zieht so Kärtle und was steht da drin und was könnte das bedeuten für mich fürs nächste Leben? Bitte nicht als Prophetie verstehen oder sonst was. Was mir jetzt passieren wird das Jahr oder sowas. Aber ich denke, dass Gott dadurch wirken kann. Und das hat natürlich umso größere Ausmaße dann auch, wenn es um diese Gesamtjahreslosung geht, die irgendwie für alle gezogen wurde. Ich glaube, dass Gott da schon seine Finger mit im Spiel hat. Warum sollte er seine Gemeinde lose ziehen lassen, die dann in eine völlig andere Richtung gehen als das, was er vorhat? Und deswegen ist es gut, sich ganz bewusst auch als Überschrift über das Jahr mit diesem Text zu beschäftigen. Das wollen wir heute tun. Die Jahreslosung für 2011 steht im Römer Kapitel 12, Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Oder in der neuen Genfer Übersetzung etwas moderner: Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Du sagst vielleicht, ach, das trifft sich ja gut, genau das habe ich vorher gezogen. Da bist du nicht ganz allein. Ich kann es nicht schieben. Ich kann mal probieren, ob es nachher zurückschiebt. Das müsst ihr halt verschoben lesen. Wenn ihr das auch gezogen habt auf der Losung, seid ihr in guter Gesellschaft. Das haben alle gezogen heute Morgen. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Wie gesagt, das soll ja kein christliches Horoskop sein, diese Jahreslose, die wir jedes Jahr ziehen, sondern es soll was sein, womit Gott zu uns reden kann. Jetzt ist es so eine Sache, mit dem Gott dadurch reden lassen zu der Jahreslosung. Da ist zum einen mal, Jahreslosung gibt es ja nicht bloß eine. Na, da gibt es die allgemeine Jahreslosung, da gibt es die Gemeindejahreslosung, da gibt es die persönliche Jahreslosung, dann gibt es einen Monatsspruch und einen Wochenspruch und so ein Spaß. Und Gott soll durch alle immer beständig zu mir reden. Und wenn ich ehrlich bin, also meistens, so viel Zeit nehme ich mir gar nicht, über jeden Einzelnen von denen nachzudenken, dass Gott da wirklich was tun kann in meinem Leben. Die zweite Sache ist, wir könntet ja jetzt heute Morgen mal eine Blitzumfrage machen und so ganz zufällig 10 Leute hier aus dem Gottesdienst rausgreife und frage, was hast du eigentlich letztes Jahr als Jahreslos gezogen? Ich befürchte, dass nicht viele Leute uns das sagen könntet. Kannst du jetzt mal selber überlegen, ob du das noch weißt, was du letztes Jahr als Jahreslos gezogen hast. Wenn wir ehrlich sind, meistens, also die erste 2 Wochen denkt man vielleicht noch drüber nach und so, aber dann gerät es doch relativ schnell in Vergessenheit. Vielleicht tut es deswegen mal ganz gut, sich bewusst auf eines zu konzentrieren und sage, Herr, gebrauch doch jetzt das an mir persönlich und an uns alle gemeinsam und an der ganzen Christenheit, die sich mit diesem Vers beschäftigen wird in diesem Jahr. Lass uns alle gemeinsam in eine Richtung gehen, auf dieses Wort Gottes zu. Wenn du davon nicht überzeugt bist und ein persönlicher Vers willst, gibt es Mittel und Wege, einen persönlichen Vers zu finden. Aber vielleicht lässt es einfach halt ausstehen, dass Gott das deinem Pastor aufs Herz gelegt hat, das so zu machen für dieses Jahr. Und nimm diesen Vers mit und beschäftigst dich damit. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Was auffällt als allererstes, wenn man sich mit diesem Vers ein bisschen näher beschäftigt, ist, dass dieser Vers ja eine sehr kriegerische Sprache hat. Ne? Also Siegen kennen wir aus verschiedenen Bereichen. Man kann siegen im Sport zum Beispiel, ne, wenn man bei einem Wettbewerb gewinnt und so. Aber es ist interessant, also, dass die Sprache, die dieser Vers gebraucht, auch im Urtext, also schon sehr klar, also da geht es nicht um spielerischen Wettkampf, sondern da geht es um Kampf. Da geht es knallhart zur Sache. Ihr habt euch vielleicht gewundert über diesen kriegerischen Titel heute Morgen, den er hier auf eurem Predigtzettel gefunden hat. Krieg, darum geht's in diesem Vers. Es geht um Krieg. Krieg zwischen Gut und Böse und der Frage, wer von beiden gewinnt. Und das heißt, wir sollen uns von diesem Vers ausgehen, schon mit der Frage beschäftigen, wie schaffen wir es denn, dass die richtige Seite, also das Gute, tatsächlich gewinnt. Es muss natürlich eine Sache von Anfang an ganz klarstellen. Der Ausgang dieses Kampfes ist nicht ungewiss. Die Tatsache, wer am Schluss den Endsieg davontragen wird in diesem Kampf, das ist seit 2000 Jahren geklärt. Jesus Christus hat am Kreuz von Golgatha die Mächte des Bösen besiegt. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Der Feind ist schon längst besiegt. Der hat es bloß noch nicht ganz mitgekriegt. Ja? Und weil Gott so handelt, dass Gott Zeit lässt. Und dass zwar auf der einen Seite dieser Sieg Jesu da ist, aber auf der anderen Seite manche Wirkungen dieses Sieges erst wirklich in ihrer Fülle zum Trage kommen, wenn Jesus wiederkommt, ist es halt so, dass wir in dieser Zwischenzeit immer noch im Kampf stehen. Und der Feind wehrt sich noch. Und der Feind ist immer noch am Umsichschlagen, am Umsichschießen. Und die Tatsache ist, wenn du in einem Kriegsgebiet lebst, und der Krieg ist so kurz vor seinem Ende und eigentlich ist die entscheidende Schlacht schon geschlagen und die Verlierer sind auf dem Rückzug. Weißt du, wenn dich die Armee, die nach dem Verlust sich zurückzieht, wenn die dich auf dem Rückweg erschießt, hilft es dir auch nichts, dass die anderen gewonnen haben. Ja? Deswegen müssen wir aufpassen, wir stehen immer noch in diesem Kampf. Und die Frage ist, wie machen wir es in diesem Kampf? 2011, ganz konkret, wie sorge ich dafür, dass die gute Seite sich nicht vom Böse überwinden lässt, sondern umgekehrt? Ein paar Beobachtungen einfach raus aus dieser Jahreslosung. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Die erste Beobachtung, wir sind im Krieg. Diese Feststellung muss man einfach stehen lassen. Alle, die irgendwie ein Schmuse-Evangelium erzählen wollen, das diese Tatsache wegdichtet, die haben was Entscheidendes verpasst. Wir sind im Krieg und das heißt, es wäre dumm, den Feind zu unterschätzen. Es wäre dumm, so zu tun, als wäre ja, ist ja kein Problem, Satan, ne, der ist ja besiegt. Ne? Das ist ja keine Gefahr mehr. Wenn Paulus schreibt, lass dich nicht vom Bösen besiegen, dann redet er damit über eine ganz reale Möglichkeit. Das Böse könnte dich besiegen, wenn du nicht aufpasst. Du solltest diesen Feind nie unterschätzen. Es gibt einen Grund, warum Martin Luther Verse schreiben kann, wie der altböse Feind mit Ernst er es jetzt meint. Großmacht und viel List. Sein grausam Rüstung ist auf Erd, ist nicht seinsgleichen. Es gibt eine ganz reale Bedrohung, die ausgeht von diesem Feind. Das Böse ist immer noch ganz präsent. Wir sind im Krieg. Ich lese euch ganz kurz ein paar Verse vor von demselben Paulus, der diesen Vers schreibt, ein paar Kapitel vorher. Da schreibt er Folgendes. Die Menschen sind gottlos und ungerecht. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit den Füßen. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und sie blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihren eigenen Körper entwürdigten. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch immer und ewig zu preisen ist. Aus diesem Grund hat Gott sie entehrenden Leidenschaften preisgegeben. Die Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen und genauso machten es die Männer. Statt mit Frauen zu verkehren, wie es der natürlichen Ordnung entspricht, wurden sie von wilden Verlangen zueinander gepackt. Menschen ließen sich in schamlosen Treiben mit anderen Männern ein. Männer ließen sich in schamlosen Treiben. So rächte sich, wie es nicht anders sein konnte, ihr Abirren von der Wahrheit an ihnen selbst. Und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, sodass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie, gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen, erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht und sind unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos und unbarmherzig. Und obwohl sie genau wissen, dass die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdienen, lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen. Im Gegenteil, sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass man am Anfang des Jahres 2011 keine treffendere Zusammenfassung der Zustände unserer Welt schreiben können hätte, als es der Paulus vor fast 2000 Jahren getan hat. Das Böse ist heute noch genauso real in dieser Welt wie damals auch. Menschen lehnen sich gegen Gott auf, auch wenn sie wissen könnten, sagt der Paulus, dass es falsch ist. Sie gehen ihre eigenen Wege. Das Böse ist ganz real. Der altböse Feind ist unterwegs in dieser Welt. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Wer versucht, das Böse wegzureden und so zu tun, als wäre das alles kein Problem mehr, der betrügt sich nur selbst. Es wäre dumm, den Feind zu unterschätzen. Das heißt für mich, als jemand, der ja das Gute möchte, der ja Jesus nachfolgen möchte, seinem Willen gehorchen, mit ihm leben und dann am Ende mit ihm triumphieren, heißt es auch, dass ich immer noch genauso dringend wie die Menschen damals immer noch diese Waffenrüstung des Geistes brauche, von der der Paulus im Epheserbrief schreibt. Da schreibt er, lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Und dann schreibt er weiter, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Klingt doch gut, oder? Wenn man einen Kampf zieht. Sowas. Und dann sagt er, was man genau braucht. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Und dann seid ihr gerüstet für diesen Kampf. Bitte unterschätzt den Feind nicht. Lasst euch nicht vom Bösen besiegen. Aber vielleicht ist dir jetzt aufgefallen, wenn man diesen Mensch hier so anguckt und seine Ausrüstung, die ja ganz gut ist, wenn man diese Waffen mal näher anschaut, diese Waffenrüstung, die er in der Hand hat, dann fällt ganz schnell eine Tatsache auf. Alle diese Dinge, die der Paulus hier aufzieht, sind Verteidigungswaffen. Alle diese Dinge, die dienen zum Schutz, zur Abwehr der Gefahr, zu eben diesem Punkt, lasst euch nicht vom Bösen besiegen. Aber das fehlt noch was ganz Entscheidendes. Denn der Vers, die Jahreslosung, geht ja weiter. Sondern besiege Böses mit Gutem. Dieser Vers geht von der Verteidigungshaltung gegen das Böse, gegen diesen Feind, der nicht zu unterschätzen ist, über in den Angriff. Los, besiegt ihr das Böse. Wir sind im Krieg, haben wir festgestellt. Und das heißt auch, es wäre sinnvoll, den Feind zu besiegen. Das ist im Krieg so. Alles andere ist Blödsinn. Stell dir vor, wie es aussehen würde, wenn er gewinnt. Stell dir vor, wie es aussehen würde, nicht mal, wenn er nur gewinnt, sondern wenn wir irgendwie in so einer Pattstellung enden. Sag mal, es bleibt irgendwie, es geht neutral aus. Ich bleibe auf der sicheren Seite. Ich bin auf der Seite des Gutes, aber der Feind behält das, was er jetzt hat. Wir müssen uns klar sein, worum es geht in diesem Kampf. Weißt du, ich könnte ja auch sagen, ich gehe einfach heim und kämpfe nicht. Schau mal, als Christ bin ich doch im Grunde genommen, wenn ich diese Waffenrüstung ansehe, meine Verteidigung aufgebaut ist, bin ich doch eigentlich auf der sicheren Seite. Es bleibt unverrücklich, nichts und niemand kann mich aus Jesu Hand reißen. Da kann der altböse Feind noch so toben, wenn ich mich an Jesus halte, wenn ich diese Verteidigungsmaßnahmen ergreife, dann hat er keine Chance in meinem Leben. Dann ist die ganze erste Hälfte der Jahreslosung, lasst euch nicht vom Bösen besiegen, für mich eigentlich kein Thema mehr. Ich kann mich also hinsetzen und zurücklehnen und sagen, was interessiert mich der Kampf überhaupt noch? Mein Kampf ist doch gekämpft. Jesus Christus hat alles erledigt für mich am Kreuz von Golgatha. Und wenn Jesus heute wiederkäme, da weiß ich, wo ich bin. Und wenn er heute nicht wiederkommt, sondern erst in 20 Jahren, aber ich halte mich die nächsten 20 Jahre an ihn, dann weiß ich auch, wo ich sein werde, wenn er wiederkommt. Also wo ist das Problem für mich? Die Sache ist, wenn ich so denke, dann habe ich das Eigentliche, worum es geht in diesem Kampf, nicht ganz verstanden. Klar bin ich auf der sicheren Seite mit Jesus. Aber wie sieht es denn mit all den anderen aus? Schau mal, der Feind weiß genauso gut wie du und ich, dass er eigentlich besiegt ist. Der ist ja nicht blöd. Ne? Der weiß, dass Gottes Wort wahr ist und er ist gut genug informiert, um zu wissen, was in der Bibel drinsteht. Ja? Und der kann sich ausrechnen, wie das Ende sein wird. Das, was der versucht mit seinem Toben und mit seinem Kampf jetzt noch in dieser Zwischenzeit, ist doch einfach nur, so viel wie es geht, Menschen mit sich ins Verderben zu reißen. Der sagt, ich gehe zwar vielleicht unter, aber mit Sicherheit nicht allein. Wenn du auf der sicheren Seite bist und weißt, du gehst nicht mit ihm unter, das ist ja toll, das ist ja wunderbar für dich. Aber lassen wir wirklich die anderen so einfach mit ihm untergehen? Ist das der Sinn der Sache? Ne? Dass ich sage, naja, ich bin noch 2 Schritte vom Abgrund entfernt, alle anderen, die runterfallen, Pech für sie. Ne? Ja? Lasst euch nicht vom Bösen besiegen, sondern besiegt das Böse. Heißt, das ist unsere Aufgabe, damit dran zu arbeiten, dass der Satan so wenig Gewinn wie möglich verbuchen kann für sich. Dass das, was er jetzt noch an Land hält, dass er nicht sagt, also es geht nur nicht darum zu sagen, er darf kein Land gewinnen, sondern es geht darum, ihn aktiv zurückzudrängen, Land einzunehmen für Jesus. Jeder Schritt, den er vorwärts kommt, jeder Schritt, den er nicht rückwärts geht, jeder Mensch, der noch zu ihm gehört, ist ein Mensch zu viel. Und wenn ich was tun kann in diesem Jahr 2011, dass irgendein Mensch in meiner Umgebung nicht mit untergeht mit dem Feind, der ja schon verloren hat, dann ist es meine Aufgabe zu sagen, nicht nur lass mich nicht besiegen, sondern ich besiege das Böse. Das ist mein Kampf. Das gilt es zu tun. Aber dann kommt der entscheidende Zusatz. Das, was eigentlich den Kern dieser Jahreslosung überhaupt macht, das, was die Überschrift sein sollte für dich und mich über dieses ganze Jahr, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Die wichtigste Feststellung über diesen Kampf. Wir sind im Krieg. Das ist wahr und das ist real, aber die wichtigste Feststellung ist, es wäre absolut fatal, den Feind mit seinen eigenen Waffen schlagen zu wollen. Das funktioniert nicht. Vielleicht hast du jetzt keine Ahnung, von was ich rede. Ich will dir einfach mal ein paar Beispiele geben, vielleicht extreme Beispiele. Aber Dinge, wie Menschen versuchen, mit den besten Absichten versuchen, diesen Feind mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Da ist zum Beispiel dieser Mann. Dieser Mann hieß George Tiller. Er war von Beruf Mörder. Naja, okay, also das hätte er sicher selber noch nicht so gesehen. Dieser Mann war von Beruf Arzt und seine Spezialisierung lag auf Abtreibungen. Dieser Mann, George Tiller, wurde am 31. Mai 2009 in Wichita in Kansas erschossen von Christen während eines Gottesdienstes. Die waren überzeugt, ein gutes Werk zu tun mit dieser Aktion. Die waren überzeugt, dass sie Gottes Werk tun mit dieser Aktion. Ein Mensch, der potenzielle Leben auf dem Gewissen hat, nicht nur zu verurteilen, sondern auch noch daran zu hindern, weiterzumachen. Das dachten sie, ist die richtige Sache. Und haben jemand davon umgebracht. Also in meiner Bibel steht bei den 10 Geboten immer noch, du sollst nicht töten. Das gilt ganz sicher für Abtreibungsärzte. Die sollten sich das zu Herzen nehmen. Aber es gilt eben auch für alle anderen. Man kann den Feind nicht mit seinen eigenen Waffen schlagen. Zweites Beispiel. Es ist schon komisch, dass die Christenheit heute mit Wörtern wie Homophobie verbunden wird. Wisst ihr, was das heißt? Homophobie ist der Hass auf Menschen mit einer homosexuellen Orientierung. Und bitte lass mich gleich ganz klarstellen, es gibt überhaupt nichts daran zu rütteln, dass Homosexualität von der Bibel aus Sünde ist. Da gibt es überhaupt nichts zu rütteln. Und es ist sogar richtig und biblisch, die Sünde zu hassen. Das steht in der Bibel drin. Wir sollen die Sünde hassen. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Erstens steht drin, die Sünde sollen wir hassen. Und nirgends steht drin, wir sollen die Sünder hassen. Jesus liebt die Sünder. Das ist genau das Gegenteil davon. Er liebt die Sünder so sehr, dass er für sie ans Kreuz gegangen ist. Gut für mich. Ich bin nämlich auch einer. Ne? Und wir denken immer her in diese Extreme und vergessen dabei, dass das gleiche Prinzip für uns selber gilt. Wenn Gott die Sünder nicht lieben würde, sondern hassen, hätten wir alle ein Problem. Das Zweite, was wir oft auch vergessen, ist, dass die Bibel uns tatsächlich auffordert, die Sünde zu hassen. Aber interessanterweise redet sie in dem Moment gar nicht über die Sünde vom anderen, sondern über die Sünde, die in deinem Leben sein könnte. Da sagt die Bibel, du sollst nicht ein Leben leben, das die Sünde liebt, sondern du sollst die Sünde hassen. Das heißt, du sollst in deinem Leben absolut die Sünde rauswerfen und sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Darum geht's. Nirgends sagt Gott, wir sollen anfangen, andere Menschen, klar sind die Sünder, aber wir sind es auch, sollen Menschen anfangen zu hassen wegen ihrer Sünde. Das Gleiche gilt ganz aktuell in unserem Land, auch für den zweiten Begriff, mit dem Christen in Verbindung gebracht werden, mit der Islamophobie. Dieses Schild, das ein Pastor in den USA aufgestellt hat, das um die Welt ging, Islam is of the devil, Islam ist vom Teufel. Weißt du, rein inhaltlich stimmt es absolut. Ne? Das ist ganz klar. Jede Denkweise, jede Philosophie, jede Religion, die nicht das Evangelium enthält, ist letztlich dient dem Teufel. Ganz klar. Da gibt es nichts zu rütteln. Und dass die Bibel mich auffordert, mich gegen jede falsche Lehre zu stellen, gegen jede falsche Religion zu stellen, daran gibt es auch nichts zu rütteln. Aber wieder darf ich nicht vergessen, den Unterschied zu machen zwischen einer falschen Lehre und den Menschen. Nirgends fordert mich Gott auf, Menschen, die einen anderen Glauben haben, zu hassen. Gott liebt Moslems. Gott liebt Moslems von ganzem Herzen. Gott hat seinen Sohn für Moslems ans Kreuz gesandt. Jesus hat sein Blut, vorher haben wir das Abendmahl vergessen, vorher hast du das gefeiert. Jesus hat sein Blut vergossen für jeden einzelnen Muslim auf dieser Welt. Und wenn du es übers Herz bringst, Menschen zu hassen wegen ihres Glaubens, dann hast du nicht verstanden, worum es Gott geht. Man kann den Feind nicht mit eigenen Waffen schlagen. In dem Moment, wo ich als Christ anfange, mit Instrumentarien wie Hass und Ablehnung und Mord und solchen Dingen umzugehen, da bin ich nicht mehr auf Gottes Seite. Das ist nicht der Kampf, den Gott möchte, dass ich führe. Vielleicht kennt ihr diesen Mann hier, einer der berühmtesten Politiker des 20. Jahrhunderts, der Inder Mahatma Gandhi, der hat mal, kein Christ, das wisst ihr, ne? Der hat mal Folgendes gesagt. Ich kenne niemand, der mehr für die Menschheit getan hat, als Jesus. Mahatma Gandhi, ne? Wohlgemerkt. Am christlichen Glauben gibt es eigentlich nichts zu bemängeln. Toll, ne? Und dann kommt dieser Satz. Das Problem seid ihr Christen. Ja? Wenn ihr ein bisschen eine Ahnung habt von dem, was dieser Mann geleistet hat für den Frieden in seinem Land, das ist beeindruckend. Das ist auch für einen Christ beeindruckend, zu sehen, was er auf den Weg gebracht hat, dieser Mann. Stell dir mal vor, was passieren könnte, wenn dieser Mann, dieser Friedensapostel, wenn der noch Jesus in seinem Herz gehabt hätte, wenn der noch den göttlichen Frieden gehabt hätte. Mann, stell dir vor, was der bewegen können hätte. Und jetzt überleg dir, dieser Mann hätte kein Problem gehabt, Jesus in sein Herz aufzunehmen. Der sagt, es gibt nichts auszusetzen und Jesus ist das Beste, was die Welt kannte. Das Einzige, was mich abstößt, sagt er, sind die Christen. Er redet dann weiter und sinngemäß geht es dann so weiter, dass er sagt, das Problem ist, denn ich sehe, es lebt kein einziger von denen so, wie sie sollen. Und wenn das anders wäre, dann könnte ich mich überzeugen lassen von diesem Jesus. Schau mal, das ist doch tragisch. Jetzt sagst du, na gut, okay, das ist Mahatma Gandhi und sagen kann man viel und was interessiert es mich? Interessant ist, dass genau der gleiche Mann 1895 eine Führung bekommen hat durch das Sozialwerk eines christlichen Klosters in Marion Hill, beeindruckt war von dem, was die Menschen dort getan haben für andere Menschen, und dann wörtlich zu dem Pater, der ihn durchgeführt hat, gesagt: Sie wissen, Herr Pater, ich bin kein Christ. Einmal habe ich gesagt, ich liebte Christus und seine Lehre, aber nicht die Christen. Heute, sagt er, möchte ich meine damalige Feststellung revidieren. Wäre ich Ihnen früher begegnet und mehr Leuten wie Ihnen, ich glaube, ich wäre auch Christ geworden. Da seht ihr, was da drin steckt. Die Frage ist, welche Waffen wähle ich? Es wäre absolut fatal, den Feind mit seinen eigenen Waffen schlagen zu wollen. Wenn ihr einen Predigtzettel habt, seht ihr, dass da drunter noch drei Sätze stehen. Die fehlen noch. Und die sind mir ganz wichtig, denn das gehört zu dieser Sache mit den Waffen. Folgendes müssen wir uns dazu unbedingt merken. Erstens, wer die Waffen des Feindes benutzt, stellt sich auf die Seite des Feindes. Was glaubt ihr, wem die in die Hand spielen, die andere hassen? Was glaubt ihr, wem die in die Hand spielen, die Leute erschießen? Was glaubt ihr, wem die in die Hand stehen, die Gewalt gegen Andersdenkende propagieren? Was glaubt ihr, wem die in die Hand spielen, die ablehnend sich gegen Menschen verhalten, die noch nicht zu Jesus gefunden haben? Glaubt ihr wirklich, das dient Jesus und seiner Sache? Wir müssen das ganz klar sehen. Wer die Waffen des Feindes benutzt, der stellt sich damit auf die Seite des Feindes. Das kann mit den besten Absichten passieren, aber das Ergebnis ist nicht das Beste. Das beste Ergebnis erreicht man nur anders. Zweitens, wir müssen uns klar werden, wir sind von Gott nicht in den Kampf gegen die Welt gestellt, sondern wir sind von Gott in den Kampf um die Welt gestellt. Es ist der Kampf gegen das Böse. Das Ende dieses Kampfes ist längst entschieden. Worum es jetzt noch geht, ist die Frage, welcher Anteil dieser Welt, in der wir leben, wird am Ende bei Jesus sein? Und welchen Anteil reißt der Satan mit sich runter? Und darum geht's. Wir sind Teil dieses Kampfes und wir sind nicht gerufen, die Welt zu bekämpfen, sondern wir sind berufen, an Gottes Seite um die Welt zu kämpfen, wie es Gott schon seit Anfang der Zeit tut. Drittens, der Feind kann nur mit den Waffen des Himmels besiegt werden. Nur und ausschließlich. Jede andere Strategie hat überhaupt keinen Sinn. Und jetzt fragst du natürlich, was sind sie denn? Die Waffen des Himmels. Ich möchte ein paar Vorschläge machen. So einfach aus dem Zusammenhang. Römer Kapitel 12. Wenn du schon mal reingeschaut hast, ist dir vielleicht aufgefallen, dass der Vers der Jahreslosung dieses Jahr der allerletzte Vers dieses Kapitels ist. Da stehen 20 Verse vorher in diesem Kapitel. Ich kann dir jetzt schon sagen, wir werden uns mit diesen 20 Versen, die da davor stehen, dieses Jahr noch sehr ausführlich beschäftigen. Aber ich möchte heute Morgen einfach mal ganz kurz die Zeit nehmen, sie einfach mal zu lesen. Gar nicht groß mit Kommentaren, die kommen dann schon noch genug dieses Jahr. Lass sie dir einfach schon mal ins Herz reindringen. Überleg dir, was könnte denn das Gute sein, mit dem ich das Böse besiegen kann. Ich habe euch vor Augen geführt, schreibt Paulus, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden. und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösen. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Brauchst du noch mehr Waffen? Ich glaube, da steckt genug drin für ein ganzes Jahr. Aber stell dir vor, wir machen das. Stell dir vor, wenn alle Christen in Freudenstadt anfangen, ganz konsequent so zu leben. Stell dir vor, wir bekämpfen das Böse wirklich mit diesen Waffen des Himmels. Stell dir vor, wie Freudenstadt am Anfang 2012 verändert sein könnte. Möchte ich einfach mal ein bisschen mit reinnehmen in diese Vorstellung. Es gibt einen ganz tollen Videoclip, der gedreht wurde zu dieser Jahreslosung. Den würde ich dir gern zeigen. Nimm dir einfach die Zeit, drüber nachzudenken. Und dir immer schon die Frage zu stellen, was möchte Gott, dass ich tue an Gutem dieses Jahr, um das Böse zu besiegen. Na, schau einfach mal rein. Thank you. Freudenstadt wäre der Himmel los dieses Jahr. Das liegt an uns. Das liegt an dem, was wir tun. Wir werden uns dieses Jahr noch ziemlich oft unter diesem Titel, da ist der Himmel los, damit beschäftigen, ganz konkret, was denn drinsteckt in dieser Liste. Aber die Beschäftigung allein reicht nicht. Es reicht auch nicht zu sagen, jetzt warte ich mal ab, was da noch so kommt an anderen Predigen, sondern das Ganze bringt nur dann was, wenn ich heute sage, ja, ich will das. Ich werde dieses Jahr Böses mit Gutem bekämpfen. Und ich fange heute an, mir Gedanken darüber zu machen, was ich ganz konkret tun kann. Vielleicht hatte ich aus dieser Liste jetzt schon irgendwas angesprochen. Vielleicht sagst du, Herr, das ist mein Gebet für die nächsten Tage. Zeig mir jetzt was. Und dann tu was. Das ist das Entscheidende. Es hilft nicht, drüber zu reden, sondern dieses Jahr muss ein Jahr sein, wo wir wirklich was tun in diesem Bereich. Ich habe nochmal was für dich. Das Ganze kommt eigentlich inhaltlich immer auf das Gleiche raus. Aber ich möchte dir das mit aller Kraft und mit allen Medien und mit allem, was mir zur Verfügung steht, heute einfach aufs Herz legen, damit du das mitnimmst ins nächste Jahr. Dieses Lied hat mich begeistert. Das kenne ich seit Jahren. Das ist ein Amerikaner, der das vertont hat, diesen Römer 12. Den gebe ich dir noch mit. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.
If you hate what is wrong, if you cling to devoted to love as you should, you overcome evil with good. If your conviction is strong in the Lord, share with the needy, seek his reward. Always devoted in hope, patient in pain, faithful in praying, harmony maintain, always devoted to love as you should, you overcome evil with good. If you are humble, by pride, you can be happy and you can cry. Always devoted to love as you should, you overcome evil with good. If you can help it, be living in peace.
Amen. Herr, hilf uns dabei. Wir möchten, dass dieses Jahr sich was verändert. Wir möchten nicht, dass es an uns liegt, wenn Satan Land gewinnt. Wir möchten auch nicht, dass es an uns liegt, wenn er da bleibt, wo er jetzt ist. Wir möchten nur eins, dass dein Reich wächst. Gerade hier bei uns, dass noch mehr Menschen das entdecken dürfen, wie herrlich es ist, mit dir zu leben. Hilf uns, das aktiv vorzuleben dieses Jahr. Hilf uns, Zeugnis von dir zu sein. Hilf uns, Böses mit Gutem zu besiegen. Amen. Amen.